Gott alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. In Vers 6 legt uns Paulus 5 sehr wichtige Schritte vor, die, ich bin mir fast sicher, kaum einer bisher so richtig herausgearbeitet hat. Mir ging das zumindest bis vor einem Jahr etwa oder bis vor anderthalb Jahren so. Bis ich da ein bisschen tiefer gegraben habe und mir Hilfe geholt habe, um rauszufinden, was steckt da eigentlich drin, weil ich ahnte schon, da ist ein Schatz zu heben. Von Angst zum Glauben soll ich kommen. Vom Aufgewühltsein hin zum Frieden und vom Besiegtsein hin zum Sieg. All das steckt da drin. Das ist die Anleitung, die Paulus der Gemeinde in Philippi und dem ganzen damals asiatischen Raum gab, oder Asia, nicht gleich Asiat, aber ein Teil davon. Wir haben uns die 5 Schlüsselwörter anschauen, die uns genau sagen, was wir tun müssen, wenn Sorge und Angst unseren Verstand besetzt oder bedroht. Diese 5 Schritte seht ihr auch genauso nach der deutschen Bibelübersetzung, ihr benutzt in diesen Versen 6 bis 8. Wir wollen uns anschauen, was das mit Gebet auf sich hat, mit Flehen, mit Danksagung, mit Anliegen und mit dem Wort Kundwerden. Ihr ahnt schon, das sind Dinge, die hat man so oft gelesen, dass man denen schon überhaupt keine größere Bedeutung mehr beimisst, weil man hat sie ja schon gelesen. Das sind vielleicht die Phrasen, die du in der täglichen Bibel oder so, so schnell lesen und überfliegst, weil du hast sie ja schon so oft gelesen. Es klingt alles so vertraut. Das ist die gefährlichste Situation für Bibelleser, wenn wir anfangen, mit Routine Bibel zu lesen, mit dieser Art von Routine, die uns wichtige Schatzkammern nicht mehr öffnen lässt. So, mein erster Punkt, und der hat dann auch mit diesen 5 Schritten zu tun, ist High-Quality-Gebet. Und das fand ich jetzt spannend, weil Iris hat ja auch einiges zu Gebet gesagt heute Morgen. Nun, was ist hochqualitatives Gebet? Man könnte es auch so nennen, wie ich es hier genannt habe, 5 Schritte heraus aus Sorge und Angst. Das Wort Gebet. Paulus verwendet hier das griechische Wort Boseuche. Boseuche wird am häufigsten im Neuen Testament für Gebet verwandt. Fast immer, wenn du Gebet liest im Neuen Testament, ist dieses Wort im Griechischen vorhanden. Wir finden es in seinen einzelnen Formen 127 Mal im Neuen Testament. Boseuche bedeutet, wörtlich von Angesicht zu Angesicht jemandem seinen Wunsch mitzuteilen. Es beinhaltet den Gedanken, etwas, das man benötigt, von Gott zu erhalten. Okay, ich gehe da nicht und schreibe eine E-Mail oder gebe einen Dauerauftrag, sondern ich gehe zu jemandem und schaue ihm tatsächlich ins Angesicht. Ich habe ein Anliegen. Ich brauche Hilfe. Ich bitte dich, mir dies oder jenes zu geben oder dies oder jenes für mich zu tun. Das ist Boseuche. Man muss das erklären. Gerade die junge Generation, da läuft nicht mehr so viel von Angesicht zu Angesicht. Ja, ich weiß das von mir aus. Ich warte doch morgens nicht, bis die Post kommt mit meiner Arbeit. Wenn ich morgens manchmal um 5 Uhr meine E-Mails checke, dann sehe ich, die ersten 80 sind schon da. Gut, ist viel Warnung dabei, aber es sind auch E-Mails, da ist eine Nachricht, die Post ist da. Und dann kommt die Post am nächsten Tag. Ich bin nicht mehr von unseren E-Mail-Jäger, kennt ihr das? Stell dir doch erledigen und dir doch erledigen, dass man nach irgendwann mal das Postfach ein bisschen leerer kriegt und wieder einen Überblick hat über das, was wirklich wichtig ist. Ne? Ja? Geht euch nicht so, irgendwann geht das manchmal so. Und deswegen ist gut, man spricht hier darüber, was dieses Boseuche tatsächlich meint. Es beinhaltet den Gedanken, etwas Gott zu geben. Hört gut zu, das ist wichtig. Das steckt in diesem Wort zutiefst drin. Es beinhaltet den Gedanken, etwas Gott zu geben, mit dem Anspruch und dem Vorhaben, etwas dafür von ihm zu bekommen. Ganz wichtig. Ich gehe nicht zu Gott und bekomme etwas, sondern ich gebe ihm vorher etwas. Und daraufhin bekomme ich etwas. Das ist in diesem Wort drin. Wenn ich den, viele nehmen diesen Geben Punkt raus. Wenn ich zu Gott gehe und suche Hilfe, ist das Erste, was ich ihm geben muss, meine Hilflosigkeit. Versteht ihr? Ich muss das loslassen. Wenn ich das behalte und gleichzeitig Hilfe will, das funktioniert nicht. Das steckt schon im Ursprung des Wortes. Das funktioniert nicht. Ich muss vorher bereit sein, mich von etwas zu lösen. Ja, sagst du, Pastor, das ist doch klar. Ist es nicht. Wir vergessen oft, diesen Schritt zu gehen und wundern uns, dass der zweite nicht funktioniert. Gott, gib mir das, gib mir das. Was hast du mir vorher gegeben? Ist doch nichts wert. Ah, es bleibt doch in dir und bei dir. Es kann eine Angst sein. Es kann eine Sorge sein. Es kann Verzweiflung oder Hass oder Bitterkeit oder Wut oder alle Dinge, die wir als Sünde bezeichnen würden, sein. Wenn ich die behalte und tue das andere dabei, Siegfried hat das ja gezeigt mit dem Wasser, ja, ein kleines Tröpfchen, und Stück für Stück färbt sich das kristallklare Wasser in eine hässliche Farbe. Oder vielleicht war es sogar eine hübsche, was auch immer, es ist kein Wasser mehr. Es wird verunreinigt. Und das meine ich, der Dreck muss raus. Nur wenn du zu Gott hingehen solltest, in diesem Wort, was hier steht, dann gib ihm das, was du erkennst. Und das erfordert einen hohen Grad von Selbsterkenntnis und von Mut. Weil vielleicht will ich das ja gar nicht erkennen, dass ich hilfsbedürftig bin, dass ich es nicht schaffe allein, dass ich versagt habe, dass mein Glauben nicht so groß ist, wie ich ihn gerne hätte. Hast du Gott schon mal deinen Unglauben gebracht? Ich bin doch Christ, ich habe doch keinen Unglauben. Oder deinen Ungehorsam? Wir haben über den Zehnten eben gesprochen. Es gibt immer noch Menschen in dieser Gemeinde, die ihren Zehnten nicht geben. Finde ich immer erstaunlich, weil wir reden ja jede Woche irgendwann mal kurz drüber. Und die Bibel redet sehr klar drüber. Und das ist eine Art von Unglauben, oder? Das ist Unglauben. Oder wenn jemand seinen Zehnten nur vom Mittelschritt, vom Bruder gibt, das sind Unglaubensschritte. Aber die muss sich Gott bringen. Was mache ich, wenn ich hier, Gott versorgt mich doch, ich habe da einen Mann und da einen Mann und der Feind zerstört mich überall und bitte, ich brauche Geld. Gott sagt, kein Problem. Aber gib mir doch erstmal den Unglauben. Ja, aber dann müsste ich. Stimmt. Müsstest du ja gehorsam sein. Das will ich ja eigentlich auch, aber ich kann es mir nicht leisten. Und schon ist der Unglauben wieder da. So, was will ich ihm? Was gebe ich ihm, bevor ich empfangen kann? Leute, wir hätten ein ganz anderes Niveau von Empfang, wenn wir mit jedem Verständnis beten würden. In jedem Bereich. In deiner Ehe läuft es nicht. Oh Gott, verändere meine Frau. Es funktioniert nicht. Was erwartet er von mir? Bring ihm das, was an dir nicht stimmt. Wieso an mir? Leute, wir alle haben Baustellen und wir werden die haben, solange bis wir zum Herrn gehen. Wir werden nicht nur mit allen Baustellen fertig. Das ist auch gar nicht der Anspruch von Christ sein. Der Anspruch ist Richtung, nicht Geschwindigkeit. Richtung auf Gott, auf Gehorsam, auf ihn gehen wollen, auf Erkenntnis vermehren. Darum geht's. Dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Wird er jemals einen Raum haben? Ich glaube nicht. Nicht solange wir noch hier sind, weil wir leben immer noch in dieser Welt. Wir haben immer noch unser Fleisch. Das kämpft immer noch mit uns. Aber wir können Schritte weitergehen, als wir heute sind. Das geht. Das geht ganz sicher sogar. Mein Lebensziel, versteht ihr, ist doch nicht eine Aufgabe. Mein Lebensziel bin ich. Mein Lebensziel ist, den Bernd von heute besser zu werden zu lassen als den Bernd von gestern. Das ist mein Lebensziel. Christus ähnlicher zu werden bis zu meinem letzten Abendzug. Das ist mein Lebensziel. Aufgaben sind nicht mein Lebensziel. Aufgaben sind Auswirkungen der Ähnlichkeit, die du mit Christus gewonnen hast. Weil dann wirst du qualifiziert sein, Dinge zu tun, die du sonst nie schaffen würdest. Weil er dann immer mehr durch dich tun kann. Statt du immer mehr mit seiner Hilfe. Es ist ernst heute. Ich versuche jetzt ein bisschen lockerer zu werden. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es geht doch um Intimität mit Gott. Und wenn du mit ihm intim bist, du kannst ihm alles sagen. Und du kannst ihm auch alles geben. Du kannst alles zugeben. In dem Wort steht das Wort geben, stimmt, oder? Gott, ich gebe zu. Gib's ihm. Zugeben heißt geben, loslassen, weggeben. Sich davon lösen, sich davon trennen. Man ist von sich so schwierig. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hat sich in seinem Leben nie entschuldigt bei jemandem. Nur um Vergebung gebeten. Was für eine arme Socke. Verstehst du? Das heißt, ich halte den ganzen Mist, all meine Fehler, immer noch bei mir. Und ich sage mir immer höher, ich sehe ja gar nichts mehr irgendwann. Ich bin ja umgeben von mir, von meinem Versagen. Und darf es natürlich nie zugeben. Weil sonst müsste ich es ja weggeben. Dann wäre ich auf einmal leichter und sehr freier. Und ich käme dem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, ja viel näher. Oh, ich sage dir, es ist so spannend, wenn du loslässt. Oh, das ist irgendein Disney-Film. Lass es los. Lass es los. Da ist eine Botschaft drin für uns. Let it go. Schneekönigin, nee, Eiskönigin. Eiskönigin. Ja, es ist so einfach und wir machen es so kompliziert. Und wenn du es losgelassen hast, was passiert dann? Pass auf. Also, oh ja, ja. Gisela. Willst du das mal für mich halten? So. Ja. Jetzt hat sie was. Schön hochhalten, genau. Und ich hatte jetzt hier was. Er sagt, Gisela, hier ist der Hammer drin. Das ist für dich, da ist alles, was du nehmen musst. Machst du es hin?
Ja. Was mache ich damit?
That's it. Du lässt es los. Lass es jetzt. Das ist es. Wenn ich die Hände voll habe, kann ich nicht zugreifen, was für's gut für mich eigentlich hat. Und wir alle haben irgendwas in unseren Händen. Manchmal sind es religiöse Gedanken, manchmal ist es Unglauben, Ungehorsam, was auch immer. Sünde. Und wir halten es fest und denken, das ist Teil von mir. Let it go. Ihr sollt es jetzt schmeißen, ich leg's. So. Also, das ist es. Dann kann ich empfangen, danke Gisela. Und zum Empfangen sind wir berufen. Warum hat Gott denn alles bezahlt, wenn wir es immer noch mit uns rumschleppen? Den Mist meine ich, die üblen Sachen. Das ist ein Teil des großen Austauschs, den Gott für solche enthalten ist. Wenn du Gott deine Probleme gibst, gibt er dir dafür seinen Frieden. Und mit diesem Frieden kommt alles an Segnungen, was du brauchst. Petrus gab uns übrigens denselben Rat. Er sagte, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7. Okay, wenn diese beiden Titanen des Glaubens so einer Meinung sind und das auch noch in die Bibel hinein geschafft hat, dann sollten wir es doch überdenken, ob wir nicht vielleicht hier ansetzen müssen. Gerade weil wir schon so viele Jahre mit Gott gehen und hier irgendwie manchmal es hängt. Das steht im direkten Zusammenhang dazu, dass wir Acht geben sollten, was Petrus hier sagt, weil der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht nach dem, den er verschlingen kann. Das können wir nachlesen, 1. Petrus 5, Vers 7, 8, 9. Dann geht es darum. Petrus sagt, werft alle Sorgen auf ihn. Denn dann kann der Teufel euch nichts mehr anhaben. Der Löwe kann euch nicht mehr fressen. Der Umkehrschluss ist dramatisch. Halte ich meine Sorgen, bin ich ein Appetithäppchen für den Teufel. Und einige haben das längst erlebt in ihrem Leben, wie das sich anfühlt. Und das ist nicht schön. Christen, die ihre Sorgen selbst tragen, sind langsam und leichtes Futter. Weil die sind so schwer und beschwert. Und wisst ihr, wenn ich jetzt Gisela hätte, kämpfe, die Hände waren voll. Wie soll ich da noch ein Schwert führen? Das geht doch gar nicht. Ich bin gebunden. Ich bin leichte Beute. Der Feind ist da. Aber wenn ich sorgenlos war, komm doch. Dann gucke ich ja nicht mehr so, komm dann. Guck ich so, komm doch. Das ist die Wahrheit. Das ist, wie Christus uns verkündet, wie der Feind, ein besiegter Feind in unserem Leben zu sehen ist. Er ist unter unseren Füßen. Ist er irgendwo anders? Läuft was nicht richtig? Okay? Wir müssen nicht ständig zittern und Angst haben, was der Teufel uns tun kann. Der kann dir gar nichts tun, außer er gibt dir Gedanken der Angst, des Zweifels, der Sorge. Und wenn wir diese Gedanken kaufen, bekommt er in unserem Denken einen kleinen Platz. Und er ist so wie die Amerikaner, 42, weißt du, die haben einen Brückenkopf gebildet an der Normandie. Und von da aus, mehr und mehr, haben sie letztlich den Krieg gewonnen. Der Feind hat dieselbe Strategie schon sehr viel länger. Er kommt, versucht durch irgendeinen Gedanken reinzukommen. Unglauben, Kritik, was auch immer. Und dann hat er einen Platz. Gerade gegen Leiter, das ist ja immer wieder so ein Thema. Ja? Leiter, was macht der Leiter? Ist der Leiter böse? Macht er was falsch? Zack, Gedanke ist da. Und wenn der Leiter was falsch macht, kann ich von dem Leiter ja nicht mehr nehmen, was er für mich hat. Was Gott durch ihn gegeben will. Okay, ja, du hast mit einem Zellleiter kritische Gedanken. Und dann wunderst du dich, dass jedes Zelltreffen trockener ist. Denkst du, also mein Zellleiter ist echt nicht gesalbt. Woran liegt es da, dass du deine Sachen noch nicht losgelassen hast? Der hat ja wahrscheinlich auch seine Baustellen. Nicht auch meine Baustellen. Aber ich kann doch nur an das rangehen, wo ich Einfluss habe. Was nützt es mir, wenn ich ständig versuche, dich zu verändern? Oder meinen Ehepartner? Dein Einfluss ist sehr begrenzt darauf. Ich kann nur einladen, Vorschläge machen. Aber mich kann ich verändern. Ganz leicht. Ich treffe Entscheidungen. Und weil die für mich gelten, haben die auch Gültigkeit. Wenn ich für meine Entscheidungen treffe, kann man sagen, kannst mich mal, ich mache das trotzdem anders, ist mir recht, oder? Aber wenn ich die für mich treffe, ist das meine Entscheidung. Und dann stehe ich mir selbst vor dem Spiegel und sage, okay, ich habe entschieden, ich ziehe das jetzt auch durch. Okay. Ich möchte eine kurze kurz einen Break hier machen und möchte euch einladen, dass wenn du Angst oder Sorgen in deinem Leben hast und die dir jetzt gerade bewusst geworden sind, dann steh mal aufstehen, es geht besser im Stehen. Stehen ist sowieso gesund. Meine Apple Watch sagt mir, jede Stunde ich soll aufstehen, stehen wir mal auf, das muss gut sein. Sitzen ist der neue Krebs, sagt jemand, wir stehen mal. Und wenn du sowas für dich diagnostiziert hast, da ist eine Angst, ja, vielleicht heute Morgen. Das Thema Asylanten, oder? Vielleicht ein ganz anderes Thema. Da ist das Kreuz und das steht für Jesus Christus. Und Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für uns. Dann ist das ein gutes Ding. Und ich möchte dich aber bitten, dir bewusst zu werden, was du jetzt dahin gibst, gehört dir nicht länger. Es ist nicht länger in deiner Hand und du solltest es dir auch nicht zurückholen, wenn du nachher wieder rausgehst. Lass es da. Versteht ihr? Und dann seid ihr bereit, Neues zu empfangen, was Gott hat, statt der Sorge, statt der Angst. Ja, das sind alte Gegner, die bekämpfen uns Christen, seit es uns gibt, immer wieder. Und die kommen auch nicht nur einmal, das wird auch nicht das letzte Mal sein, was wir jetzt machen. Das ist eine Übung, die solltest du dir antrainieren. Am besten morgens beim Aufstehen sagen, Heiliger Geist, ist da gerade irgendeine Angst, irgendeine Sorge in mir? Okay. Wirfst du zum imaginären Kreuz. Jemand gab mir einen guten Rat. Er sagte, wenn du abends ins Bett gehst, nimm deine Schläppchen und pfeffer sie so weit, wie es geht, unter dein Bett. Wenn du morgens aufstehst, das Erste, was du machen musst, und wenn du schon auf dem Knie bist, dann nimmst du noch die Zeit, kurz Gott zu danken und zu reden. Ja, so funktioniert Leben. Also so die einfachen Dinge sind, die uns helfen, mit Gott in Kontakt zu bringen, nicht das Ultra-Komplizierte. Okay, also ich habe genug gehört. Wenn deine Angst, deine Sorge, du weißt, was es ist, und wenn du es gleich wirst, sagst du, ich werf jetzt die Sorge von, nimm sie kurz beim Namen und dann wirf das Ding dahin, wo es geht. Okay? Nummer 1, 2, 3. Jesus, ich gebe dir meine Sorge von und lass los. Let it go. Let it go. Aber ist noch Platz da? Wenn du noch was hast, wirfst du zu. Ist Platz da. Preis sei Gott. Setzt euch. Ist gut. Jetzt seid ihr leichter als vorhin. Und jetzt lass uns noch was machen. Wenn du entspannt sitzt, heb mal deine Hände hoch. Und jetzt bitte doch Gott mal, was du im Austausch dafür haben willst. Gott, ich habe dir gegeben, ich bin im Austausch von dir, möchte ich gerne das und das. Sag's ihm kurz, leise, wie du möchtest. Sprich's ihm aus. Und dann nimmst dir. Halleluja. Und dann greifst du sie und ziehst es dir richtig zur Brust und freust dich. Amen. Danke, Herr. Danke, dass du gibst. Du gibst jedem. Du sagst, Matthäus 18, 19, wo 2 oder 3 versammelt sind. Herr, du gibst gerne jedem, der bitten. Danke, Herr Jesus. Wir setzen diese ganzen Gebete jetzt in frei, gemäß deinem Wort. Es soll alles eintreffen, wie du das gesagt hast. Herr. Jeder, der bittet, empfängt. Jetzt. Amen. Okay, das war jetzt lange bei dem ersten Punkt. Die anderen Punkte gehen ein bisschen schneller, aber der war sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt, weil das hat mit unserem ganzen Gebetseinstellung und Leben zu tun, immer wieder. Das Zweite, was Paulus ja sagt, ist Flehen. Das damit Flehen übersetzte griechische Wort ist Daisis. Es beschreibt eine Person, die einen großen Mangel in ihrem Leben hat und darum sehr stark darum bittet, dass dieser Mangel behoben wird. Dieses Wort beschreibt eine Person in solch einer großen Not, dass sie all ihren Stolz zur Seite schiebt. Und so kühn, so ernstlich, so stark und leidenschaftlich nach jemandem rufen kann, der ihr hilft oder sie unterstützt. Da steckt schon Verzweiflung drin. Flehen ist nicht einfach nur ein leises Reden. Das kommt mit Leidenschaft. In Jakobus 5,16 finden wir ein gutes Beispiel dafür. Da steht, bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Daisis wird hier mit ernsthaftem Gebet übersetzt. Da steckt das Wort dahinter, Daisis. Flehen. Das ist ein, Leute, echter kann ein Gebet nicht sein. Es ist emotional auch getragen, aber es ist dennoch geistlich. Also das sind die 2 ersten Schritte. Wir beten in Form, dass wir einen Austausch erwarten und gehen auch so damit um. Und wir flehen ernstlich, leidenschaftlich. Wir lassen nicht dabei belohnen, ja, die Pastorin Nils hat ja heute gebetet, jetzt ist das mit dem die Islamgefahr oder die Flüchtlingsgefahr ist gebannt. Nein, wir nehmen das mit in unsere Zeit und wann immer wir empfinden, Gott führt uns dahin, dann gehen wir auf den Knien und beten wir in dieser Art und Weise. Wir flehen für Weisheit, für unsere Politiker, dafür, dass Menschen gerettet werden, die hier reinkommen, dass sie Segen erleben, statt Fluch mitzubringen. Das dritte Wort ist Danksagung. Das ist der dritte Schritt, um zu empfangen, nachdem wir unsere Sorgen Gott gegeben haben, nennt Paulus, ihr sollt Dankbarkeit pflegen. Es gibt ja dieses Jahr der Dankbarkeit, ich glaube, nächstes Jahr soll das sein, einige Kirchen haben das so ausgerufen. Als wir sollen unsere Anliegen ja bei Gott kundtun, durch Gebet und Flehen mit Danksagung, heißt es im Philipper 4. Unser Gebet durch Flehen mit Danksagung. Es gehört zusammen, das ist ein Satz, den Paulus uns gibt. Gott erwartet nicht von dir, dass du König bist, nicht nur, er erwartet auch, dass du ihm dafür dankst, dass er gut zu dir ist. Okay. Es ist einfach nicht richtig, kühn nach etwas zu fragen, ohne Dankbarkeit auszudrücken. Das stimmt was nicht. Wenn dir jemand jemals etwas Großzügiges geschenkt hat, und diese Person sich nie die Zeit genommen hat, dir für das Opfer zu danken, das du für sie gebracht hast, dann weißt du, wie das sich anfühlt. Wie schockierend, wie undankbar so etwas sein kann. Darum achte gut darauf, Gott für all das Gute zu danken, das er für dich getan hat. Wir sind manchmal, vergessen wir im Jetzt zu leben und sind immer in der Zukunft. Und in der Zukunft sind wir dann meistens immer nur am Bitten und Betteln. Schauen wir aber zurück und schauen nur auf die Gegenwart. Die Gegenwart, Leute, hat das größte Potenzial von Dankbarkeit überhaupt. Natürlich können wir jetzt schon danken für unsere Ewigkeit bei Gott und all die guten Dinge, die kommen. Aber Leute, wo wir heute stehen, dass wir heute noch hier sitzen, ist Grund zur Dankbarkeit. Und ich meine das ganz ernst. Auch in meiner Generation sind nicht mehr alle am Leben, die mit mir zur Schule gegangen sind. Warum bin ich noch hier? Bin ich besser als irgendjemand? Sicher nicht. Aber ich bin noch hier. Danke, Herr. Ich lebe noch. Gut, ich lebe in Ewigkeit, aber ich lebe auch gerne hier. Es ist eine gute Sache, hier zu leben. Ich mag das. Es ist eine gute Zeit hier, oder? Ja. Okay. Also wenn ihr alle aus euren Depressionen wieder rausgekommen seid, dürft ihr auch mal sagen. Oh, hallo, ich wünsche mir manchmal mehr Thomas Hoffmanns afrikanische Lautstärke und Begeisterung. Das ist einfach ermutigend dann auch wieder für den, der hier steht. Preaching, ja. Okay, Danksagung. Das ist das Wort Eucharistia, was hier übersetzt wurde. Das ersetzt sich aus dem Wort Eu, das bedeutet gut, und Charis, was bedeutet Gnade zusammen. Und beschreibt zusammengesetzt zu Eucharista eine Ausgießung von Gnade und wundervollen Gefühlen, die frei vom Herzen als Antwort zu jemandem oder zu etwas hinfließen. Aha, okay. Ein Fluss, ein freier Fluss von Gefühlen wundervoller Art, die frei vom Herzen als Antwort, in dem Fall zu Gott hinfließen. Aber die dürfen auch zu Menschen fließen. Wir dürfen Menschen dankbar sein für das, was sie in unserem Leben gewesen sind oder auch sind. So mache es dir zur festen Gewohnheit, in deiner Danksagung genauso ernsthaft und leidenschaftlich zu sein, wie in deinen Anliegen. Da sind ja einige schon leidenschaftlich, gell? Herr, du weißt, ich brauche! Wir müssen den Durchbruch haben. Ja, Amen. Aber wie wäre das, wenn du genau dieselbe Leidenschaft hast? Sagt Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir, dass ich immer noch verheiratet bin. Dass meine Frau mir nie weggelaufen ist. Dass meine Kinder mich achten und ehren. Herr, das ist so ein Geschenk. Das meine ich so. Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir, dass ich im reichsten Land der Erde leben darf. Ich lebe in Deutschland. Ich war in vielen Ländern. Es gibt keinen Vergleich. Auch nicht in Europa. Viele wissen das nicht, weil ihr noch nicht so viel rumgekommen seid. Aber glaubt mir, wenn ihr mehr gesehen habt, liebe sagen, das ist das Land aller Länder. Von der Lebensqualität her, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Ich reise auch gerne mal woanders hin, aber ich komme immer wieder gerne nach Hause. Wir leben hier, wir haben ein absolutes Privileg, hier zu leben. Ja, auch Verantwortung damit. Aber wir haben ein Privileg, wir dürfen hier leben. Ob hier geboren oder hier zugereist, wir dürfen hier leben. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Ich kann doch nichts für mein Geburtsrecht. Ich habe das doch nicht verdient. Ich bin nicht besser als irgendjemand, der irgendwo anders lebt. Möge jeder so über sein Land denken, wie ich über mein Land denke. Weiß sei Gott. Aber ich möchte für mein Land dankbar sein. Ich bin stolz, in Anführungszeichen, hier in Deutschland leben zu dürfen. Das ist wunderschön. Ja, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Ihr ahnt, in welche Richtung es geht. Seid dankbar für die Selbstverständlichkeiten, die man so schnell übersieht. Manchmal muss man ein bisschen rumkommen oder Leute zuhören, die ein bisschen gerade in der dritten Welt unterwegs waren. Ach, jede Reise in Afrika, ich bin zurück, ich war für alles so viel 10-mal mehr dankbar als vorher schon. Jedes Mal. Egal, ob für das Haus, auch wenn es nicht verputzt ist. Ey, wow! Ich bin so gesegnet für mein Auto, für alles, weißt du, für den Milch, den wir trinken, für das, die Wasserqualität, die wir haben und so weiter und so weiter und so weiter. Wir müssen nicht zum Brunnen laufen, 3 Kilometer weiter, gell, Thomas, wir haben es gesehen. Mein Gott, wir haben, das ist der Hammer, wo wir leben. Allein das wäre Grund genug, jeden Tag eine Stunde einfach nur Gott Danke zu sagen für dieses Vorrecht, auch wenn wir es nicht verstehen, warum wir das gerade genießen. Sei doch einfach dankbar, weil Dankbarkeit hält die guten Dinge an dir und wirkt wie ein Magnet für mehr Gutes. Beobachte das mal. Beobachte mal undankbare Leute. Die kriegen nie was. Die kriegen keine Gunst, die kriegen keine Beförderung, die kommen nirgendwo an. Und schau die Leute an, die diese Art von Dankbarkeit einfach in sich tragen. Denen will jeder Gutes tun. Denen steckt man was zu. Die sind gesegnet. Kannst wählen, ne? Johannes 10, Vers 10. Okay, viertens, Anliegen. Vierter Punkt. Paulus gibt den vierten Schritt, gibt uns bekannt, dass wir heraustreten aus Sorgen und Angst, indem er sagt, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Und Anliegen ist jetzt die Übersetzung von dem griechischen Wort Aitima, das von Aiteo kommt. Das bedeutet, das unerbitterliche Ersuchen und Anfordern von Unterstützung und Beistand, um greifbaren Nöten zu begegnen, wie benötigte Nahrung, Schutz, Geld und so weiter. Okay, ein unerbittliches Ersuchen und Anfordern. Ja, Pastor, ich kann doch jetzt nicht zu Gott gehen und anfordern. Ja, aber warum steht es dann in der Bibel? Warum rät uns Paulus, dass wir Dinge bitteschön anfordern sollen? Ich kann doch nur anfordern, was mir zusteht. Richtig? Ich mag das Bild dieses geistlichen Warenhauses, was im Himmel steht. Für jeden von uns eins. Und da steht dein Name oben drauf. Das sind Dinge, die für dein Leben als Gutes bestimmt sind. Und ich glaube, keiner von uns hat das jemals alles abgerufen, was da steht. Und im Himmel werden wir vielleicht überrascht sein, wenn wir so sehen, was da noch alles lagerte. Und dann, warum hatte ich das nicht? Hätte ich mir auch gewünscht. Ja, weil das mit Glauben zu tun hat. Ja, stimmt schon. Im Glauben nehme ich Dinge in Empfang. Aber Glauben hat wiederum Wirksamkeiten, die mit Gebet zu tun haben. Und davon reden wir ja gerade. Ich kann nur anfordern, wo ich glaube, dass es auch da ist. Wenn ich keinen Glauben habe, dass Gott mich finanziell versorgt, dann gebe ich nicht mal meinen Zehnten. Geschweige denn, dass ich im Bund mit Gott eingehe und dieses, das in Anspruch nehmen kann. Haben wir eben schon darüber gesprochen. Wenn ich aber Glauben habe, dass Gott wirklich gut ist. Ich meine, und dass er wirklich ist. Manche glauben, ja gut, wenn es Gott gibt, ist er bestimmt gut. Aber ob er wirklich da ist. Ihr merkt, dass all diese Dinge begrenzen massiv, was wir in diesem Leben überhaupt anfordern. In Bezug auf Kundwerden. Was fordern wir an? Wofür habe ich Glauben? Was kann ich mir vorstellen? Tatsächlich wird das Wort Aitheo im Neuen Testament dazu gebraucht, um eine Person zu porträtieren, die darauf beharrt oder besteht, dass eine bestimmte Not dadurch beseitigt wird, indem sie sich ihrem Vorgesetzten mit Respekt und Ehrerbietung nähert und ihm die Notlage darlegt. Anliegen. So, dass ich mein Anliegen, ich war einige Jahre beschäftigt in einem großen Unternehmen und mein Abteilungsleiter war ein sehr weiser Mann. Wenn ich irgendetwas brauchte für den Bereich, den ich verantwortete, ging ich zu ihm hin, legte ihm meine Not dar und forderte an, was ich brauchte, um meinen Auftrag, den ich im Unternehmen hatte, erfüllen zu können. Das war ganz logisch. Da kam ich mir auch nicht vor, wie jemand, der jetzt irgendeinen Vorteil für sich sucht oder irgendwie was Unrechtes tut. Das war normal. Ich hatte einen Auftrag in diesem Unternehmen. Mein Auftrag war es, Leute zu coachen, Seminare zu geben, Führungskräfte auszubilden. Und dafür brauchte ich immer wieder auch ganz praktisch Material. So, ich ging zu ihm hin, begründete meinen Antrag, aber in einem Selbstbewusstsein, weil ich wusste, das gehört zu meinem Job. Da gibt es nichts gegen zu sagen. Und ich bekam, was ich brauche. Wo ist das Problem? Warum gehen wir nicht mit demselben Anliegen zu Gott? Sag Gott, also ich habe hier einen Auftrag, was auch immer dein spezifischer Auftrag ist, der allgemeine ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Den hat jeder von uns. Und Gott, ich bräuchte dafür gerade vielleicht ein bisschen mehr Gesundheit oder Heilung. Warum gehst du nicht zu Gott und sagst, Gott, ich kann meinen Auftrag so nur sehr eingeschränkt machen, ich würde ihn aber gerne besser machen. Bitte, Herr, ich nehme das jetzt in Anspruch, ich fordere das an. Mein Anliegen. Vielleicht lässt es dir jetzt auch in einem anderen Licht darstellen, was die Bibel manchmal sagt, eine Stelle zum Beispiel, wo es heißt, die Unverschämten reißen das Reich Gottes an sich. Das wird ja oft nicht verstanden, das hat hiermit zu tun. Das sind die, die wissen, unverschämt heißt, ich schäme mich nicht, das zu tun, weil ich weiß, es ist richtig. Unverschämt ist im Deutschen, klingt das oft sehr negativ. Ne? Es ist dann jemand, der was für sich was herausnimmt. Das meint das Wort im Grunde gar nicht. Unverschämt meint, ich schäme mich nicht dafür. Ich bin ohne Scham. Weil ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was mir zusteht und ich weiß, was mein Auftrag ist. Und wenn ich das einfordere, und ich weiß auch, wer ich bin als Königskind, ich weiß, dass ich um gute Dinge auch beten darf und glauben darf. Was ist ein neues Auto oder ein schöneres Haus oder was auch immer. Das ist kein Problem. Gott hat damit kein Problem. Die Christen haben eins. Vor allem die Religiösen. Die schon anfangen, dir dein Auto zu neiden oder irgendwas anderes. Die werden nie was haben in dieser Richtung. Aber vergesst du nicht, wer du bist. Und bleib bei dem, was du verstanden hast, was du gelernt hast durch das Wort Gottes. Es gibt also keinen Zweifel daran, dass dieses Wort jemanden beschreibt, der autoritär im Sinne von abfordernd etwas von Gott erbittet. Und diese Person, das klingt hier mit, die besitzt die volle Erwartung zu empfangen, was hier standhaft verlangt wurde. Das steckt alles in diesem Wort mit drin, Aitima. Die weiß, es gehört mir, ich darf das in Anspruch nehmen. Und solange dein Gebet auf dem Wort Gottes basiert, da ist es absolut in Ordnung, klar und bestimmt, um die Dinge zu bitten, die Gott verheißen hat. Du kannst erwarten, dass Gott sein Wort ehrt und tun wird, was du erbeten hast. Vielleicht für den einen oder anderen jetzt gerade der wichtigste Punkt. Ich rede auch von Beständigkeit. Ich rede nicht mal um ein kurzes Gebet, sondern ich rede von einer Haltung, die dahinter steht und die von sich aus nicht locker lässt, bis da ist, was im Glauben erbeten wurde. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, das geht nicht immer alles in 5 Minuten. Es gibt Anliegen, da habe ich Jahre drauf gewartet. Einige Wochen oder Monate. Aber ich weiß, der bekommt, der dran bleibt. Nicht der, der, wenn die Gefühle nachlassen, lässt mal, hört mal auf, bekennt wieder andere Dinge mit seinem Mund. Furchtbar. Und dann geht's schief. Okay, 5. Punkt. Kund werden. Lasst eure Anliegen vor Gott kund werden. Das Wort Knorizo. Das bedeutet verkünden, etwas bekannt machen. Das bedeutet ganz einfach, dass dein Gebet extrem kühn sein darf. Kühn, unverschämt, ohne Scham. Du kannst sehr kühn sein, wenn du vor Jesus trittst, um deine Anliegen kund werden zu lassen. Und ich habe das jetzt mal in dieser Weise ausgelegt, wie die ursprüngliche Wortbedeutung dieser 5 Begriffe tatsächlich aus dem Griechischen ist. Und lese euch jetzt nochmal Philipper 4, Vers 6 so vor, wie man es durchaus verstehen sollte. Mache dir über nichts Sorgen, und das bedeutet über überhaupt nichts. Komme stattdessen zu Gott und gib ihm alle Dinge, die dich bedrücken, damit er sie gegen das austauschen kann, was du brauchst oder gerne hättest. Sei kühn und stark, leidenschaftlich und kühnt, deine Anliegen vor Gott zu bringen. Stelle dabei sicher, dass du im gleichen Maße Danksagung mit deinen Gebetsanliegen verknüpfst. Du hast jedes Recht, kühn zu bitten, darum geh voran und beharre darauf, dass Gott deinen Nöten begegnen wird. Wenn du betest, sei so kühn, dass kein Zweifel besteht, dass Gott dein Gebet erhört hat. Verkündige es, mache es bekannt, bete kühn, bis du die Gewissheit hast, dass Gott dein Anliegen gehört hat. Ich habe euch mal von dem Beispiel erzählt, wo ich die Vertriebstrainerstelle wollte, als Azubi. Die Stelle, die 6 oder 7 Positionen höher bewertet war, als das, was ich nach der Ausbildung bekommen sollte. Und ich betete in dieser Weise. Und Gott sagt, du kriegst den Job. Und das Nächste, was ich da am nächsten Tag war, allen Leuten zu sagen, ich krieg den Job. Meinen Vorgesetzten, meinen Kollegen. Ich habe 4 Gelächter geerntet und 4 mitleidige Blicke. Aber ich habe ihn bekommen. Das ist ja Gott. So eine Lehre fürs Leben. Wenn du etwas im Gebet errungen hast, fang an, drüber zu reden. Nicht stolz oder hoffärtig, sondern dankbar. Sagst du, ich habe mit Gott gesprochen, ich krieg das, das ist meins. David Cho hat so von seinem ersten Mund, seinem Fahrrad, seinem Stuhl, seinem Tisch erzählt. Ihr kennt die Geschichte aus der vierten Dimension. Gleich war er ausgelacht und Leute kamen zu sehen, wo es ist. Und dachte, es ist noch nicht da, ich bin schwanger damit. Du bist schwanger, ganz dünner Mann, ja? Ich bin schwanger damit. Und es kam alles. Die Frage ist, halten wir diesen Zeitpunkt aus zwischen dem Gebet und dem Glauben und zwischen dem Empfang? Oder geben wir früher auf und es kommt dann tatsächlich nicht an? Mein zweiter Punkt, High-Quality-Frieden. Und der steht im Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das Ziel von all diesen Dingen ist ja nicht mehr haben, mehr sein oder sonst was. Es ist der Frieden Gottes. Und mit dem Frieden Gottes ist alles dabei. Sein Frieden beinhaltet diese Dinge ganz nebenbei. Es sind ja Automatismen, die dann in Gang kommen. Also wenn wir entsprechend in Vers 6, den wir jetzt ausgiebig ausgelegt haben, mit Sorgen und Ängsten umgehen, wird Vers 7 das Ergebnis sein. Der Friede, der alle Verstand übersteigt. Übersteigt heißt übrigens Hyper-Echo. Hyper bedeutet drüber, über, jenseits, etwas weit über jedem Maß und trägt in sich etwas von erster Klasse, spitzenmäßig, erste Wahl, erste Qualität, größer, besser, unerreichbar. Das alles steckt in diesem Wort Hyper. Wir kennen das Wort auch aus unserer Sprache hier und da. Hypersensibel, das hat damit zu tun, über alles hinaus, ein Extremwort. Und Echo bedeutet, ich habe also Besitz, ich habe, es gehört mir. Mir gehört das, was über all die Maßen ist. Es kann also übersetzt werden mit zu behalten, zu besitzen, zu halten, zu erwerben. Es geht hier also um einen Frieden, der so überlegen und erstklassig ist, dass er weit über jeder anderen Art von Frieden steht. Und glaubt mir, die Leute definieren Frieden völlig anders als das Wort Gottes. Die geben sich mit viel, viel weniger zufrieden, als was Gott für uns vorgesehen hat. Das mit bewahren, übersetzt der griechische Wort, ich brauche jetzt den Titel, kommt aus dem Militärischen und bedeutet, treu auf dem Posten zu stehen und die Tore der Stadt zu bewachen, zu schützen und alles zu kontrollieren, was herein und heraus möchte. Und auch hier eine erweiterte Übersetzung, die diesen Vers 7 nochmal deutlicher macht. Paulus sagt hier, und der Frieden Gottes, ein Frieden so wundervoll, dass er nicht verglichen werden kann mit irgendeiner anderen Art von Frieden. Ein Frieden, der für sich selbst eine eigene Kategorie bildet und weit über dem liegt, was der menschliche Verstand denken, sich vorstellen oder selbst erschaffen kann. Dieser Frieden wird an dem Eingangstor deines Herzens und deines Verstandes stehen und wie ein guter Wachmann arbeiten. Er wird alles kontrollieren, aufzeichnen und überprüfen, was versucht, Zugang zu deinem Verstand, deinem Herzen oder deinen Emotionen zu bekommen. Leute, diesen Frieden brauche ich. Dritter Punkt. High-Quality-Gedanken. Wir haben High-Quality-Gebet gehabt. Wir haben gerade gesprochen über High-Quality-Frieden. Und all das führt, ich erspare euch jetzt den Gedankenproduktionsprozess, aber es führt hin zu High-Quality-Gedanken. In Vers 8, Philipper 4, Vers 8 steht, das habe ich euch auch aufgeschrieben, das war nicht ganz so lang, das passt aufs Blatt. Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend oder wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Um das Ergebnis aus Vers 7, also echtem, allumfassenden Frieden Gottes zu behalten, müssen wir den Vers 8 in Beständigkeit leben. Wenn wir das nicht tun, ist 7 immer nur eine vorübergehende Erscheinung. Ja, ich hatte letztes Jahr am 4. November eine Stunde lang diesen Frieden. Aber dann ging er wieder. Weil ich war nicht da. Ich bin nicht da geblieben. Und Leute, es ist schwerer als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte da zu bleiben. Die Medien überfordern uns alle. E-Mail, Facebook, WhatsApp. Du bist ständig konfrontiert mit Gedanken anderer Leute. Ich habe für mich wenige gefunden, das sehr massiv einzuschränken. Nicht jeder hat das schon. Einige hängen noch voll mittendrin und Leute, ich sage nichts Neues, Depressionen nehmen zu. Leute sind psychosozial völlig überfordert. Und das ist erst der Anfang. Unsere Kindergeneration, meine Kindergeneration, die erlebt es gerade im vollen Ausmaß, was mich nur am Rande im Moment tangiert. Die nächste Generation danach, wenn die keine Wege gefunden hat, damit umzugehen, werden wir einer ganz anderen Katastrophe entgegengehen als die, die wir jetzt gerade empfinden. Vers 8 zeigt, wie man selbst aktiv eine Umgebung des Friedens gestaltet. Paulus fordert von uns, dass wir uns intensiv mit guten Dingen beschäftigen. Doch was mussten wir ändern, damit wir tatsächlich das tun können und der Friede Gottes nicht mehr von uns und von unserem Haus weicht? Manche Familie müsste anfangen, Filme auszuschalten, mittendrin. Jemand noch guckt, weil man hat sie ja bezahlt oder geliehen oder aufgenommen. Manche Zeitschriften solltest du nicht mehr lesen. Ich lese sie schon immer. Manche Serie solltest du nicht mehr anschauen. Denn wenn die hier gegen verstößt, fütterst du dich mit Dingen, die du eigentlich nicht willst und die in dir immer mehr Gestalt gewinnen. Manche Feier würdest du vorzeitig verlassen. Na, wir sollen Gemeinschaft mit der Welt haben. Im evangelistischen Eifer, gar keine Frage. Aber die Frage ist, wer beeinflusst wen? Beeinflusse ich andere, ist das wundervoll. Merke ich aber, dass andere mich beeinflussen, negativ, dann gibt es eine Zeit, wo ich sagen muss, okay, lass uns das beenden. Diese Freundschaft schadet mir. Du ziehst mich runter. Du, weißt du, es gibt diese Leute, die nichts nehmen, aber dir was geben, was du gar nicht brauchst. Wer hat die Größe zu sagen, du, ich möchte es nicht, ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Oder ich werde nur kurz auf der Feier sein, einfach um dich zu erinnern, aber dann gehe ich wieder, weil man kann das ja auch aussprechen. Manch Gespräch würdest du schneller beenden. Ich bin dazu übergegangen vor einigen Jahren, manche Gespräche extrem schnell und unhöflich zu beenden. Wenn ich merke, dass da jemand nur jammert oder über andere redet, ist das Gespräch so schnell vorbei. Und es ist mir egal, was Leute dann über mich denken. Manch einem erkläre ich das. Bei manch einem suche ich aber auch nur einen Weg daraus, weil er es vielleicht gar nicht hören will. Oder vielleicht längst weiß, dass das Schlimmste als Christen sind. Da brauchst du oft nicht mehr viel erklären, die wissen genau, was sie tun. Aber haben sich entschieden, das ist ja ihre Entscheidung, ihr Recht. Aber mein Recht ist auch zu entscheiden, mich nicht dem auszusetzen. Wenn jemand schlecht über irgendeine meiner Geschwister spricht, das muss ich mir nicht anhören. Es sei denn, es ist eine begründete Anklage und die Person ist dabei, dann können wir über alles reden. Und schon kommen Leute zu mir und reden über irgendeinen Zeller. Da sage ich, hast du es dem schon gesagt? Nee. Dann bitte mach den Mund zu und geh hin und sprich mit ihm. Ja, aber nein, zuerst das. Und wenn dann der Konflikt nicht gelöst ist, dann können wir gar nicht zu dritt zusammensetzen. Das ist der biblische Weg. Alles andere ist Nonsens und schadet dem Reich Gottes, macht Beziehungen kaputt, spaltet Gemeinden, all das brauche ich nicht, gehört nicht zu mir. Wenn ich zu dem werde, auf das ich schaue und dem ich zuhöre, dann sollte ich sehr aufpassen, wem und was ich erlaube, mich zu beeinflussen. Das ist eine tiefe Erkenntnis, die über viele Jahre in mir gewachsen ist. Ich bin kein Feind von Fröhlichkeit und von gewissen Dingen, aber es gibt Dinge, wo ich sehr schnell weg bin. Wo ich merke, das ist gerade nicht der Ort, wo ich sein sollte. Sprich mit dem Herrn, ob es sowas in deinem Leben gibt. Es gibt zwei Arten von Gift. Ich nenne das eine mal substanzielles Gift. Das nenne ich so, weil es einfach von der Substanz her giftig ist, ganz egal, was passiert. Ich bin nicht müde, das zu sagen, weil ich euch liebe. Alkohol ist sowas. Seit 7, 8 Jahren hat die WHO veröffentlicht, dass Alkohol tatsächlich als Nervengift aktiver Krebsauslöser ist in kleinsten Mengen. Ein Feierabendbierchen am Tag, über 20 Jahre, 30 Jahre genossen und das erste Organ gibt seine Arbeit auf. Die Leber, bei Frauen auf die Brust, die Krebs empfängt oder andere Organe. Und man kriegt keinen Zusammenhang, weil es ja nur kleine Mengen waren. Alkohol ist Nervengift und per Definition substanzielles Gift. Von Nikotin weiß man das schon ein bisschen länger. Das ist auch inzwischen angekommen, dass tatsächlich Rauchen das Leben verkürzt. Man spricht von 10 bis 15 Jahren. Andere Gifte sind bekannt, Drogen zum Beispiel. Das sind substanzielle Gifte. Diese Dinge gibt es in physischer Substanz. Die kann ich messen, die kann ich zeigen, die kann ich überprüfen. Und es gibt sie geistlich. Geistlich haben wir ein anderes Wort dafür. Wir nennen das Sünde. Sünde heißt, ich bin getrennt von Gott in dieser Entscheidung, in diesem Ding. Ich tue Dinge, die mein Leben zerstören. Pornografie ist ein Teil. Egoismus ist solch eine Sünde. Gewalt, Angst, Sorge, Zorn, Lieblosigkeit. Wir könnten jetzt noch unterscheiden zwischen Tatsünden und zwischen Zulassungssünden. Beide Dinge sind gleich giftig. Das sind giftige Dinge. Je mehr ich mich damit befasse, desto mehr wird es mir schaden und auch meiner Umgebung. Brauche ich jetzt nicht im Detail eingehen, da haben wir oft drüber gesprochen. Das andere, was es gibt, ist Gift, das durch Konzentration zu Gift wird. Auch hier gibt es physische und geistliche Dinge. Nehmen wir mal den Zucker. Zucker ist kein Gift, manche sagen, es ist ja auch Gift, es ist kein Gift. Zucker ist ein sehr harmloser Stoff, in geringen Mengen genommen. Tut niemandem irgendwas, verkürzt kein Leben, bringt nicht mal Krankheiten davor. Aber ab einer gewissen Menge und vor allem in Regelmäßigkeit, ich glaube, man sagt 60 Gramm pro Tag oder so, da gibt es irgendeine Menge, ab dem wird das Zeug gefährlich. Die sind schnell gegessen, 60 Gramm Zucker. Ist überall drin. Ja, und das über 10, 20, 30 Jahre und auf einmal kommen Dinge wie Arteriosklerose, wie Zuckerkrankheiten, andere Sachen. Die kommen auch nicht sofort. Auf einmal ist es da. Physisch. Es gibt andere Stoffe, dasselbe gilt. Salz zum Beispiel. Salz ist an sich nicht schlimm. Fett ist nicht schlimm. Die Bibel sagt sogar, wenn wir feiern, dürfen wir fette Dinge essen. Aber sie sagt nicht, dass wir jeden Tag feiern sollen. So, hier gibt es Unterschiede. Ja? Also was, die Gift ist die Konzentration bei diesen Dingen. Je mehr von etwas, desto gefährlicher wird es für mich. Vor allem auf lange Zeit. Apfelsaft. Stell dir vor, du würdest jeden Tag 10 Liter Apfelsaft trinken. Ich bin sicher, es würde dir schaden. Ja? Und sonst ist Apfelsaft total in Ordnung und gesund. Ja? 1 Liter am Tag tut den wenigsten weh, es sei denn, du bist allergisch. Das meine ich. Oder Lauch, Bohnen. Ja, ich meine, stellt euch vor, du isst am Tag ein paar Kilo Lauch und Bohnen. Ja, ne? Die Explosion könnt ihr euch vorstellen nachts. Dann, ne? Ja, das wird dann auf Dauer wirklich ungesund. Oder Fast Food. Niemand schadet einen McDonalds-Besuch. Aber machst du das jeden Tag? Ja, dann wird es gefährlich. Da gibt es ja auch Untersuchungen und so weiter für. Also Extremsport zum Beispiel. Was ist ein Marathonlauf? Jeder Marathonläufer weiß, wenn er das regelmäßig macht, er wird viele Jahre vor seiner Zeit sterben. Das weiß jeder Extremsportler. Es gibt Statistiken darüber. Sport ist das Beste, was du deinem Körper antun kannst. Aber Extremsport tötet dich. Weil es extrem ungesund ist, Extremsport zu machen. Auf Dauer zumindest. Man kann das einmal machen, aber wenn das der Lebensstil ist, ja, man weiß, die Zeit verkürzt es. Im geistlichen Bereich gibt es auch solche Dinge. Zu viel auf die Augen, auf die Ohren, durch den eigenen Mund. Fernsehen, Computerspiele, Zeitschriften, Magazine, Zeit in und mit der Welt in negativer Weise. Nachrichten, kritische Worte, auch meine eigenen. Das sind Dinge, die mit der Konzentration immer giftiger werden. Die verseuchen mich, die verseuchen die Leute in meiner Umgebung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier aktiv sind. Ich kann nicht für dich entscheiden, welche Serie du nicht mehr guckst. Wir sind nicht gesetzlich. Wir können nicht sagen, das darfst du nicht gucken oder das darfst du nicht trinken. Du darfst dann Alkohol trinken, du darfst dann eine Zigarette rauchen. Wenn das deine Entscheidung ist. Nur ich möchte, dass du weißt, diese Entscheidung hat einen Preis. Jede Entscheidung, die wir treffen, hat einen Preis. Und den Preis zahle ich nicht für dich. Den zahle ich für mich. Und du für dich. Meine Aufgabe ist nur einzuladen. Sag, überleg nur mal, ist das wirklich, was du willst? Wenn wir Philipper 6, Vers 8, die guten Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen, als eine positive Liste nehmen, so lesen wir, was Paulus in Epheser 4 schreibt, als eine Aktivliste. Und die schlägt in dieselbe Kerbe. Hier heißt es, Epheser 4, 29 bis 32, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle, sag mal alle, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Oh, Paulus ist ja sehr klar. Lasst nicht so viel davon bei euch sein. Alle. Seid aber zueinander gütig, mitleidig. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ein Lebensstil der Liebe ist der einzige Weg in ein ganzheitliches High-Quality-Leben, ein Leben im Überfluss. Meine eigenen Worte, meine eigenen Augen und meine Ohren sind die Eingangsportale für mein Denken. Ich habe doch hier so eine Folie noch gesehen von letztem Mal. Da lag doch was. Wir müssen manchmal Dinge sehen, um sie zu verstehen, sagt schon die Sesamstraße. Hier. Manchmal müssen wir fragen, manchmal müssen wir sehen. Das sind unsere Einfallstore. Nicht nur Fisch kommt da rein, auch Müll. Und raus. Wenn ich diese im Sinne des Neuen Testaments behandle, diese drei Organe, werden meine Gedanken denen von Jesus immer ähnlicher. Und ich zumindest, ich habe mein Lebensziel ja eben bekannt gegeben. Ich werde mein Lebensziel erreichen, weil ich auf diese Dinge achte. Und weil das auch manchmal einen Preis kostet. Und weil das manchmal unbequem ist. Und weil ich manchmal mich sogar isolieren muss von Leuten, die ich eigentlich sehr mag. Weil ich weiß, mein Lebensziel ist in Gefahr. Ich werde mehr und mehr gesegnet und werde mehr und mehr für Gottes Reich und andere Menschen ein Segen sein, weil das ist das Ziel. Ich fasse es zusammen. Wir als Gottes Kinder sind bestimmt für erstens ein High-Quality-Gebet, Gebetsleben. Wir sind zweitens bestimmt für ein High-Quality-Frieden. Und drittens dafür, dass wir High-Quality-Gedanken aufbauen, denken und uns dadurch anleiten lassen, dahin zu kommen, wo wir sein sollen. Steht doch bitte mit mir auf. Das ist ein heiliger Moment, weil alles fängt an dem Punkt an, wo ich Christus mein Leben gebe und ihm anfange nachzufolgen. Und möglicherweise sitzt oder steht jetzt hier jemand oder hört zu Hause im Livestream zu und du sagst, ich habe nie mein Leben Jesus anvertraut. Ich glaube zwar an Gott, aber ich habe das nie irgendwie fix und fest gemacht. Iris, kannst du mir ein Taschenbuch geben? Und dann ist das jetzt der Moment, der wichtiger ist als alles, was wir bisher im Gottesdienst miteinander gemacht haben. Halt mal kurz das Mikro aus, bitte. Let it go. Das muss raus. Okay, jetzt bin ich wieder da. Jesus nachzufolgen ist der wichtigste Schritt, die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe und viele, die hier sind. Aber vielleicht ist hier jemand und sagt, ich habe das noch nicht gemacht. Jesus nachzufolgen heißt, ich gebe mein Leben in seine Hände, vertraue ihm alles an, was ich bin und was ich sein werde und sogar, was ich war. Und vertraue ihm, dass er mein Leben heil macht. Er hat das bei mir gemacht, ich war erst 20. Ich lebe jetzt 27 Jahre, fast 28 Jahre mit ihm. Und ich weiß, das war die beste Entscheidung und die wichtigste, die ich je getroffen habe. Mein Leben wäre heute nicht da, wo es heute ist. Nicht mal annähernd, auch nur in der Nähe. So, ich möchte fragen, ist hier jemand, der sagt, ja, hast recht, Pastor, mein Leben ist auch nicht da, wo es sein sollte, aber ich möchte Gott mein Leben geben und ihm vertrauen. Dann heb doch bitte deine Hand als Zeichen dafür. Ich sehe die Hand, danke. Ist noch jemand, der diese Entscheidung, danke, ich sehe die Hände, danke, danke. Ich glaube noch nicht, dass alle Hände oben waren, die hätten oben sein können, aber ich möchte die einladen, die sich gemeldet haben, doch hier zu mir nach vorne zu kommen. Kommt her zu mir. Ich möchte gern für euch beten, weil ich weiß, wie wichtig diese Entscheidung ist. Und wenn noch jemand da ist, der sagt, ich gehöre nicht auch dahin, dann komm, komm her, komm her. Komm her. Es ist gut, sich zu outen, wisst ihr, als Christ. Alles fängt an, indem ich sage, ich gehöre zu ihm. Er ist mein König. Ich warte noch einen Augenblick. Wenn noch jemand bewegen möchte, herkommen, komm her. Es ist dein Moment jetzt. Es gibt Momente, die kommen im Leben nur einmal. Halleluja. Es ist ein heiliger Moment. Ich möchte, dass wir zusammen ein Gebet sprechen, indem wir Christus unser Leben geben. Für alle, die das schon gemacht haben, ist es ganz sicher ohne Nebenwirkungen, wenn du es nochmal tust. Ich habe es hunderte von Malen getan und jedes Mal war es für mich ein Hingabegebet. Und für euch hier vorne ebenso. Sprecht mir nach. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir jetzt mein Leben. Herr, ich habe es nicht geschafft. Aber ich möchte es schaffen. Mit dir. Von heute an entscheide ich. Ich gehöre dir. Und du bist mein König. Ich werde dir folgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und in Ewigkeit. Amen. Amen. Und ich danke dir für diese Männer und Frauen, die hier stehen. Und ich segne euch mit einer Berührung von Gott. Ihr sollt erfahren, dass der Vater wahrlich für euch ist und euch liebt. Er ist hier. Ihr seid nicht zufällig hier. Er ist hier und er hat euch gesetzt und gesegnet, in diesem Moment euer Leben nicht nur auf die Reihe zu bringen, sondern in Ausrichtung zu seinem perfekten, vollkommenen Willen. Ich danke dir, Herr. Wohl Gottes geschehe und Reich Gottes komme in und durch diese wundervollen Persönlichkeiten hier. Herr, es sind deine Kinder, deine Söhne und Töchter, die dir nachfolgen, Herr, von heute an. Ich segne euch in Jesu Namen dafür. Herr, es soll nur mehr ein Tag sein, wo ihr Gottes Gegenwart nicht mit euch habt. Ihr sollt ihn spüren, ihr sollt ihn sehen, ihr sollt ihm folgen, egal was es kostet. In Jesu Namen. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir für Männer und Frauen, die Mut und Kühnheit haben, dir nachzufolgen, weil ich weiß, der beste Weg, den es gibt, ist der, hinter dir herzugehen. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Amen. 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 Ich möchte euch einladen, noch mit nach neben zu gehen. Da steht ein junger Mann, der möchte euch noch was schenken. Gerade hier neben der Wolfgang mit dem Schild und die Marion. Geht doch kurz mit denen, die haben noch was für euch. Ein Applaus, der ist euch sicher. Aber wir sind noch nicht ganz durch, weil eins möchte ich gerne noch tun. Ich möchte auch uns allen, die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, noch eine Entscheidung abverlangen. Ich habe die euch sogar aufgeschrieben, weil da unten sind. Lasst uns das kurz und knackig machen. Weil ich glaube, dass Gott Menschen angesprochen hat. Auch wenn wir jetzt 2:02 fahren. Ihr braucht also nicht auf die Uhr gucken, die Uhr stimmt. Vielleicht hast du deine Gedanken falsch gefüttert, du weißt es gerade. Vielleicht hast du dir die Fernsehserie erlaubt, wo du genau weißt, jedes Mal hinterher fühlst du dich mies, weil die Werte, die darüber kamen, waren so entgegengesetzt dessen, was du für dich in Anspruch nimmst zu glauben. Und du weißt, es macht mit deinen Gedanken was. Es kommen komische Träume, vielleicht sogar Versuchungen dadurch zum anderen Geschlecht hin, was auch immer. Wenn du weißt, das ist deins, dann bitte, geh nicht nach Hause und mach einfach so weiter. Dann das ist dein Leben, triff eine Entscheidung. Auch ihr jungen Leute, ihr trefft heute die Entscheidung, wie ihr als Ehepartner sein werdet. All den Müll, den ihr euch heute anguckt, wird die Persönlichkeit mitformen, die nachher euer Ehepartner ertragen muss. Ja, und wir, die wir verheiratet sind, uns geht es genauso. Wir bestimmen, mit wem unser Ehepartner im Bett liegt. Sei weise. Gib ihm das Beste, was du hast. Und wenn du Müll erkennst, dann nimm ihn so, nimm ihn in die Hand, wirf ihn hin und sag, Gott, jetzt gebe ich dir das und ich empfange von dir jetzt Freisetzung, auch von dem Müll, der da in den Gedanken passiert. Giftige Worte und Taten. Vielleicht hast du gerade heute Morgen negativ über jemanden gesprochen. Vielleicht über unsere Bundeskanzlerin, vielleicht über euren Pastor. Vielleicht über euren Ehepartner oder über eure Kinder. Bringt es in Ordnung. Macht eine Routine, lasst das keine Nacht kommen, ohne dass ihr eure Seele nicht gereinigt hat von dem Müll, der tagsüber manchmal einfach passiert. Bringt es in Ordnung, er vergibt. Und vom Vernachlässigen eines offensiven und beständigen Gebetslebens. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bete eigentlich gar nicht wirklich. Ich weiß, ich sollte. Und irgendwie, dann fang doch irgendwo an. Sag, Gott, es tut mir leid. Du musst nicht eine Stunde beten. Fang doch mit 5 Minuten oder mit 10 Minuten an. Aber stell den Wecker und zieh das durch, auch wenn du nicht danach fühlst. Hab Gemeinschaft mit Gott, mit der Bibel. Auch wenn du es nicht fühlst, du wirst merken, du baust langfristig was auf, was dein ganzes Leben prägt. Und das Wort Gottes ist die beste Prägung, die ich kenne. Halleluja. So, lasst uns ein Lied spielen in der Zeit. Nehmt eure Entscheidungsprozesse. Ihr könnt gerne zum Kreuz kommen. Ihr könnt eure Hand nehmen und werfen. Ihr könnt euch davor hinknien, hinlegen, auf eurem Platz das erledigen. Nur lasst uns dieses Lied noch zusammen aushalten. Das ist auch gleichzeitig unser Abschlusslied. Nach diesem Lied ist jeder frei zu gehen. Ich beende diesen Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.